Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Kommt das jetzt noch alles rechtzeitig an oder ist alles vorbei? Große Verwirrung an diesem Montag. Verdi hat beim Online-Versandhändler Amazon dazu aufgerufen zu streiken in Leipzig und in NRW in Werne. Leipzig soll bis Weihnachten durchgestreikt werden. In Werne immerhin soll am Dienstag wieder was gehen. Müssen wir jetzt etwa in die Innenstadt einkaufen gehen? Zu dieser Zeit? Was steckt hinter dem Streik und kommen die Päckchen noch rechtzeitig an? Das klären wir heute für euch. Außerdem reden wir übers Reichwerden. Hat für Sebastian nicht geklappt, obwohl er auf eine Kryptowährung gesetzt hat. Oder genau deshalb?
Mein Maximum waren 50.000. Also wäre das so ein Gewinn von knapp 45.000 gewesen.
Den gab es aber leider nicht, den Gewinn. Warum Kryptowährungen so abgestürzt sind, auch das schauen wir uns an. Und Bus- und Bahnfahren wird ab heute billiger in den Städten Essen, Bonn, Mannheim, Reutlingen und Herrenberg in Baden-Württemberg. Das soll Leute dazu bewegen, das Auto stehen zu lassen und bringen, dass die Luft besser wird in den Städten. Johannes Weyer, Professor für Techniksoziologie an der TU Dortmund, der ist da eher skeptisch.
Wir haben einfach festgestellt, dass diese Maßnahme am allerwenigsten bringt. Sie bewegt die Autofahrer nicht zum Umsteigen und das hat eben mit dem Komfortfaktor zu tun.
Was der Komfortfaktor genau ist, auch das klären wir heute für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Schön kurz vor Weihnachten noch ein Weihnachtsgeschenk online bestellen und das soll dann bitte schön auch pünktlich kommen. Genau da will auch die Gewerkschaft Verdi ansetzen und Amazon empfindlich treffen. Die Gewerkschaft hat wieder zu Streiks beim Online-Versandhändler aufgerufen und das natürlich mitten jetzt in der Weihnachtszeit. Ines Grunow aus unserer Nachrichtenredaktion, diesmal in NRW und in Leipzig, ne?
Ja, in Werne in NRW soll noch bis morgen Abend die Arbeit niedergelegt werden und in Leipzig soll der Streik bis Heiligabend dauern. Im Moment sind an beiden Standorten 350 Mitarbeiter am Streik.
Wird das denn Auswirkungen haben? Werden Pakete vielleicht später ankommen als eigentlich gedacht?
Also Amazon sagt nein, man sei gut vorbereitet. Der Streik habe keine Auswirkungen, weil die meisten Mitarbeiter eben nicht streiken. Verdi droht aber weiter und will womöglich noch an anderen Standorten in NRW streiken. Insgesamt hat Amazon 11 Standorte hier bei uns in Deutschland und beschäftigt etwa 16.000 Mitarbeiter.
Die Gewerkschaft Verdi versucht schon seit längerem und seit ein paar Jahren Druck auf Amazon zu machen, aber bisher hat es irgendwie nichts gebracht. Ne?
Ja, dieses ganze Hin und Her, das geht alles schon seit 5 Jahren. Verdi fordert von dem Online-Händler, seine Mitarbeiter nach Tarif zu bezahlen, aber nicht nach den Tarifen in der Logistikbranche, sondern nach denen im Einzelhandel. Das lehnt Amazon ab und sagt, die Gehälter seien schon hoch für das, was in der Logistikbranche gezahlt wird, was da üblich ist. Das sind knapp 11 Euro brutto pro Stunde und nach 2 Jahren im Schnitt 2.400 Euro brutto im Monat, sagt Amazon.
Was sagt die Gewerkschaft dazu?
Ja, die sieht das natürlich ein bisschen anders und will auch, dass die Arbeitsbedingungen in den Tarifantrag irgendwie geregelt werden. Verdi sagt, die Arbeiter müssten jetzt immer mehr in immer kürzerer Zeit schaffen. Und es geht auch um Zuschläge wie zum Beispiel Weihnachtsgeld nach Einzelhandelstarifverträgen. Da würde ein Packer in einem Logistikzentrum 1.400 Euro Weihnachtsgeld bekommen. Beim Onlinehändler gibt es aber nur 400 bis 600 Euro und das, obwohl das Unternehmen gerade jetzt in der Weihnachtszeit ordentlich Gewinn macht.
Klingt aber alles trotzdem nicht so, als ob diese Streiks Auswirkungen haben, oder?
Es sind halt einmal sehr, sehr wenige Mitarbeiter, die im Moment mitmachen und Amazon gibt sich da auch sehr gut vorbereitet. Die Gewerkschaft droht wie jedes Jahr, dass es weitere Streiks geben könnte, aber in den letzten Jahren, wenn man ganz ehrlich ist, hat es bei dem Online-Händler deswegen im Weihnachtsgeschäft kaum verspätete Pakete oder andere Auswirkungen gegeben.
Die Gewerkschaft Verdi will Druck ausüben auf Amazon, dass das Unternehmen endlich mal Tarifverträge wie im Einzelhandel unterschreibt. Das lehnt aber der Online-Händler wie in den Jahren davor bisher ab. Informationen dazu waren das von Ines Grunow aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über Bitcoin. Vor einem, genau einem Jahr, alle so. Und heute alle so. Am 17.12.2017 hatte der Bitcoin ein Allzeithoch, sein Allzeithoch und dann ging es ordentlich bergab. Verdammt, hätte ich mal beim Stand von 19.600 verkauft. So oder so ähnlich werden das viele in den vergangenen Monaten gesagt, ja, oder zumindest gedacht haben. Heute liegt der Wert eines Bitcoins bei 3.400 US-Dollar. Also ganz schön wenig. Wie das alles so kam und was wir daraus lernen können, das erklärt uns jetzt Deutschlandfunk Nova Reporter Stefan Beuting.
Der Bitcoin im Dezember 2017.
2017 ist, glaube ich, das Jahr von Bitcoin.
Größer als der Tageswert sind nur die Erwartungen auf das Morgen.
Ich würde sagen, ja, es lohnt sich noch in Bitcoin zu investieren.
Ich glaube, dass der Bitcoin innerhalb 2 Jahre nach 25.000, 30.000 Dollar geht.
Manche befürchten eine Blasenbildung.
Aber von einer Blase zu sprechen, ist sicher nicht richtig. Deswegen wird sie auch nicht platzen.
Doch. Von 20.000 auf 3.400. Das ist halt schon deutlich mehr als langsames Luftentweichen. Dabei fing alles so schön an, weil eben alle dachten, wenn das alle so machen und das immer so weitergeht.
Bei dem Bitcoin handelt es sich zunächst mal, so wie er erfunden wurde, um eine elektronische Währung. Daraus hat sich aber eigentlich was anderes entwickelt, nämlich sowas wie digitales Gold.
Professor Philipp Sandner, Frankfurt School Blockchain Center. Er ist Experte für die Technik dahinter. Er selbst hat nicht investiert, aber er hat genau verfolgt, wie aus Gold Rausch wurde und alle zusammen den Bitcoin damals unvorstellbar hochgetrieben haben. Stichwort Gesamtkapitalisierung.
Und die war im Maximum letztes Jahr bei ungefähr 300 Milliarden US-Dollar plus minus. Das ist insofern eine große Zahl, weil das so viel wert ist wie mehrere DAX-Konzerne in Deutschland zusammengerechnet.
Einer, der dabei war, der es aber geschafft hat, vom Hype zu profitieren, ohne sich beim Absturz Schrammen zu holen, der heißt Sebastian und ist 40 Jahre alt. Er schreibt mir auf Twitter, dass er schon lange dabei sei und im letzten Jahr einen größeren Teil zu einem Kurs von 17.000 verkauft habe. Jetzt sei er quasi in Rente.
Ich lebe seit 2013 davon und ich lebe gut.
Sebastian ist eben langfristig dabei, hat also nicht bereits zu hohen Kursen gekauft, sondern erzeugt die Bitcoins selbst.
Ich habe halt mit ein paar Grafikkarten Bitcoin gemeint, ganz klassisch. Zu einer Zeit, wo das allerdings noch relativ unbekannt war und habe nicht gewusst, was damit passieren wird. Erst als ich irgendwann mal ein Jahr später auf den Marktplatz geschaut habe, was das Ding inzwischen wert ist, habe ich nachgeschaut, wie viel ich eigentlich damals gemeint habe und festgestellt, oh, das ist ja eine ganze Menge Geld und dann bin ich bei dem Thema einfach geblieben.
Für die einen ist Bitcoin ein reines Spekulationsobjekt. Schlecht, wer hier teuer eingekauft hat und sich jetzt fragt, soll ich die Verluste realisieren oder darauf vertrauen, dass sie wieder steigen? Für Sebastian ist Bitcoin aber nur eine von vielen Kryptowährungen. Sein System: früh dabei sein, investieren und dann wieder aussteigen.
Was immer im Krypto passiert, ich bin einer der Ersten, der es mitkriegt. Ich bin sozusagen an der Vorderfront der Welle. Es ist mir egal, wo diese Welle hinrollt. Ich werde es merken.
Wer den Hype vom letzten Jahr verstehen will, der muss wissen, dass damals viele von der dahinterliegenden Technik fasziniert waren. Glaubten, Kryptowährungen, die stehen jetzt kurz vorm Durchbruch. Es schien ganz klar, dass bald schon jeder damit bezahlen würde. Es war aber nicht so. Philipp Sandner.
Ja, also die Idee war ja, dass hier eine neue Technologie entsteht, die auch in der Lage ist, Werttransaktionen abzubilden, potenziell auch ohne Banken und auch ohne den Staat. Und das funktioniert eben auch. Allerdings findet eben Stand heute kaum Anklang. Also die Adoption dieser neuen Technologie ist Stand heute noch nahe Null.
Das Problem aller Spekulation ist ja, nicht nur mit den Erwartungen der anderen zu arbeiten, sondern mit den Erwartungen der Erwartungen. Je immaterieller, je globaler, je digitaler, desto volatiler. Bitcoin, das war nie strategisches Investment, sondern immer Glücksspiel.
Und es zeigt schon, dass niemand in der Lage ist, den Markt wirklich zu prognostizieren. Und damit kann man eigentlich nicht vernünftig günstig einkaufen und teuer verkaufen oder andersrum. Ich glaube, man muss einfach schauen, dass man bei jeglicher, ja, vielleicht auch Gier skeptisch bleibt und wenn überhaupt nur geringe Beträge investiert.
Trotzdem glaubt Sandner, dass das nicht so bleiben wird. Und die Technik, die dahinter steckt, die Blockchain-Technologie, die sei nach wie vor revolutionär. Ganz unabhängig vom aktuellen Bitcoin-Kurs.
Die Blockchain-Technologie ist brillant. Auch der Bitcoin und andere Kryptowährungen werden ihren Einsatz finden. Da bin ich fest davon überzeugt. Und ich glaube auch, dass die Preise potenziell wieder steigen werden könnten. Und zwar immer genau dann, wenn man eben rausfindet, wo die Technologie tatsächlich eingesetzt werden kann.
Unser Reporter Stefan Beuting über den Fall des Bitcoin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist ein todsicheres Ding. Reich. Millionär. Über Nacht. Viele waren verrückt danach, vor einem Jahr. Viele sind darauf reingefallen. Stand heute. Bitcoin. Die Kryptowährung und das große Versprechen dahinter, damit viel, viel Geld zu machen. Wir haben es gerade schon gehört. Am 17. Dezember 2017 war die Währung auf einem Rekordhoch von rund 20.000 Dollar. Jetzt hat der Bitcoin ein Jahrestief von 3.200 Dollar erreicht. Sebastian war einer, der an Kryptowährungen glaubte und heute ein Minus auf dem Konto Konto hat, sprechen wir doch mal mit ihm darüber. Sebastian, du hast insgesamt 5.500 Euro investiert. Wie viel Geld hättest du denn maximal rausholen können?
Ja, also mein Maximum waren 50.000. Mhm. Also wäre das so ein Gewinn von knapp 45.000 gewesen.
Du hättest einfach so mal, weil du aufs Richtige gesetzt hast, 45.000 Euro mehr gehabt?
Richtig.
Wie sehr schmerzt es, das heute nicht zu haben?
Es ist schon ärgerlich, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, aber das Risiko war mir bekannt und es war für mich ein bisschen Spielgeld. Also das war Geld, das ich beiseite hatte und wo es mir nicht wehtut, wenn es unbedingt weg wäre.
Warum warst du dir so sicher, dass das doch klappen wird? Was hat dich da sicher gemacht damals?
Ja, ich habe mich halt in das Thema mehrere Monate eingelesen, bevor ich investiert hatte. Und ich habe halt auch nicht direkt die 5.500 investiert, sondern habe erst mit einer kleinen Summe angefangen. Und das hat dann halt ganz gut funktioniert. Kurz vor Jahresende hatte ich dann extrem Gewinn gemacht. Und ja, dann war ein bisschen die Gier zu hoch und dann hat man halt nicht ausgezahlt. Ja, und jetzt hat man halt den Salatsack.
Wann hast du gemerkt, dass es bergab geht, dass es vielleicht so auf so einen Crash hinzuläuft?
Mein Höchstsatz war, glaube ich, Neujahr, also wirklich am 1.2018. Und dann ist das so langsam so ein bisschen runtergegangen, ist aber dann auch wieder hochgegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht war das jetzt nur so eine kleine Schwankung, aber dann ist das plötzlich halt rapide runtergegangen.
Und dann hast du nicht schnell verkauft und hast irgendwie alles weggegeben?
Genau, ich hätte das wahrscheinlich tun sollen, aber ich habe halt weiter dran geglaubt, dass das nochmal hochgeht. Und glaube da auch immer noch dran. Deswegen habe ich immer noch nicht verkauft und lasse das jetzt einfach erstmal laufen.
Trotzdem bleibst du bei der Sache. Du sagst, okay, Kryptowährung generell, ist das was Gutes? Du willst ja auch in Zukunft weitermachen?
Genau. Ich lasse das jetzt drin. Ich werde jetzt zunächst erstmal nichts Neues investieren. Aber das Investment, was ich jetzt einmal getätigt habe, das lasse ich drin. Ich beobachte den Markt noch ein wenig und schaue halt immer gern nach den neuen Technologien. Also gibt es ja zig 1000 verschiedene Kryptowährungen und wahrscheinlich sind auch 95% von denen Müll, aber man hofft halt, die richtigen 5% zu erwischen. Und ja, ich investiere auch halt nur in Kryptowährungen, wo ich halt an das Produkt dahinter glaube.
Sebastian hat auf eine Kryptowährung gesetzt in der Zeit, in der das viele gemacht haben. Stand heute wissen wir aber, diese Blase ist erstmal ein bisschen geplatzt. Der Kurs ist um 80% eingebrochen. Die Zukunft ist ungewiss. Trotzdem, Sebastian möchte dranbleiben an diesem Thema.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Luft, die wir jeden Tag einatmen in unseren Städten, vor allem in den Großstädten, die ist oft ziemlich schlecht und daran muss sich was ändern. Das zeigen auch die ganzen Fahrverbote für ältere Dieselautos, die ja in mehreren Städten im nächsten Jahr kommen sollen oder eben schon da sind. Eine andere Möglichkeit, die Luft zu verbessern, ist natürlich, dass man versucht, mehr Autofahrer dazu zu bringen, auf Bus und Bahn umzusteigen, also ÖPNV. In 5 deutschen Städten starten jetzt dazu Modellprojekte, die die Luft dort besser machen sollen und den öffentlichen Nahverkehr eben auch attraktiver. In Essen, in Bonn, in Mannheim, Reutling und in Herrenberg in Baden-Württemberg. Johannes Döbbelt aus unserer Redaktion hat sich die Projekte angeschaut und mit den Experten gesprochen, was das Ganze dann am Ende bringt. Johannes, fangen wir erstmal an. Was ist in den Städten genau geplant?
Ja, ganz verschiedene Maßnahmen sind dabei, die da so zusammenkommen. Zum Teil sind neue Buslinien geplant, auch E-Busse. Und die Busse sollen auch einfach öfter als bislang fahren. Und in Essen und in Bonn wird es auch deutlich billiger. Also in Essen, da gab es ab heute zum Beispiel die Monatsabos für den ÖPNV im Essener Stadtgebiet für die Hälfte. Also normalerweise kostet das 68 Euro im Monat, mit dem aktuellen Angebot dann aber nur 34 Euro pro Monat und das maximal auch noch 2 Jahre lang. Das allerdings nicht für alle Kunden, sondern erstmal nur für Neukunden der Ruhrbahn in Essen. Scheint trotzdem ziemlich beliebt gewesen zu sein. Also heute war der erste Tag, wo du das buchen konntest und schon heute Morgen um 10:30 war das Kontingent für diese günstigeren Abos ausverkauft. Es waren insgesamt 1000 Abos, die da verkauft wurden und diese Ruhrbahn in Essen hat also jetzt 1000 Neukunden ab heute.
Kann man schon mal positiv verbuchen. Das ist aber trotzdem schon ziemlich viel Geld, das die Städte dann nicht einnehmen. Wie finanzieren die Städte das, die jetzt da bei diesem Projekt mitmachen?
Über Geld vom Bund. Also der Bund, der fördert diese Modellprojekte in den 5 Städten mit insgesamt 130 Millionen Euro.
Jetzt ist natürlich die große Frage, bringt das denn auch was? Also steigen jetzt wirklich Leute vom Auto auf ÖPNV um, wenn das billiger ist?
Ja, also diese 1000 Neukunden im Essener ÖPNV heute sind natürlich schon mal eine Hausnummer. Ne? Aber wir wissen jetzt leider nicht, ob diese 1000 Neukunden sonst alle mit dem Auto gefahren werden. Das sagt auch der Verkehrswissenschaftler Martin Randelhoff, mit dem ich heute gesprochen habe. Er meint, das Ganze ist prinzipiell prinzipiell eine gute Idee, auch weil so ein Angebot dazu führen kann, dass sich relativ schnell was ändert. Aber es kann natürlich auch sein, dass sich einige der Neukunden sowieso schon so ein Abo kaufen wollten und jetzt einfach nur auf das günstigere Angebot gewartet haben. Außerdem gibt es noch andere Forscher, die sagen, selbst wenn der ÖPNV komplett kostenlos wäre, also wenn du gar nichts bezahlen müsstest als Kunde, dann würden immer noch nicht besonders viele Autofahrer auf ihr Auto verzichten wollen.
Wie kommen diese Forscher zu diesem Ergebnis?
Das war eine Studie der TU Dortmund aus diesem Jahr. Die haben eine ziemlich aufwendige Computersimulation gemacht und damit durchgerechnet, welche Maßnahmen mehr Leute in Bus und Bahn bringen würden. Und die Maßnahme kostenloser ÖPNV, die hat da eben im Vergleich ziemlich schlecht abgeschnitten, sagt Johannes Weyer, Professor für Techniksoziologie an der TU Dortmund.
Wir haben einfach festgestellt, dass diese Maßnahme am allerwenigsten bringt. Sie bewegt die Autofahrer nicht zum Umsteigen und das hat eben mit dem Komfortfaktor zu tun. Also unsere Autofahrer, also die wir in unserer Computersimulation modelliert haben, verzichten eben nicht auf den Komfort des Autos. Und das macht also keinen Unterschied, ob der Nahverkehr 2 Euro pro Ticket kostet oder 0 Euro pro Ticket kostet. Das ist nicht ausreichend, um Autofahrer zum Umstieg zu bewegen.
Also einfach gesagt, viele Autofahrer sind einfach zu bequem, um auf Bus und Bahn umzusteigen, selbst wenn sie für den ÖPNV nichts zahlen müssten.
Welche Maßnahmen würden denn besser funktionieren?
Ja, eine City-Maut zum Beispiel für Autofahrer, also wo du wirklich dein Geld zahlen musst, wenn du in die Stadt reinfahren willst. Oder auch ein Tempolimit in der Stadt mit einem maximalen Tempo 30, womit du dann mit dem Auto natürlich deutlich langsamer unterwegs fährst. Das würde laut der Studie aus Dortmund mehr bringen. Aber beides politisch natürlich ziemlich schwer durchzusetzen. Deswegen schlägt Johannes Weyer vor, dass die Städte das Radfahren komfortabler machen sollten. Also zum Beispiel mehr Radwege oder mehr Ladestationen für E-Bikes in den Städten. Das würde laut dieser Simulation mehr Autofahrer dazu bringen, ihr Auto tatsächlich dann auch stehen zu lassen. Und das bringt dann natürlich auch was für bessere Luft in den Städten.
Absolut. In 5 deutschen Städten starten gerade Modellprojekte, mit denen die Luft besser und der öffentliche Nahverkehr attraktiver werden soll. Da geht es unter anderem um Monatsabos, die nur noch die Hälfte kosten. Die große Frage ist eben auch, bringt das wirklich was für eine saubere, gesündere Luft in der Stadt?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Pushback-Aktionen sind Aktionen, bei denen Flüchtlinge manchmal auch gewaltsam zurückgeführt werden. Raus aus dem eigenen Land, hinter die Grenze, egal was mit ihnen passiert, Hauptsache erstmal weg. Pushback. Seit längerem gibt es die Vorwürfe, dass solche Aktionen an der kroatischen Grenze zu Bosnien und Herzegowina stattfinden. Das ist eine 1000 Kilometer lange EU-Außengrenze. Jetzt hat das ARD-Studio Südosteuropas Videos von solchen Pushback-Aktionen zugespielt bekommen. Sitjan Govedarica ist unser Korrespondent in diesem Studio. Wer hat euch das Material gegeben und für wie vertrauenswürdig hältst du das?
Ja, wir haben das Material ziemlich überraschend in der vergangenen Woche bekommen und es kam von Border Violence Monitoring. Das ist ein Zusammenschluss verschiedener NGOs, die sich darum kümmern, Gewaltvorfälle an Grenzen entlang der sogenannten Balkanroute zu dokumentieren. Sie sitzen in Bremen, wir kannten sie nicht und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist man dann so ein bisschen alarmiert und fragt sich, okay, da schickt mir einer Material, den kenne ich nicht, das muss ich natürlich überprüfen. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir hatten von der NGO genaue Angaben bekommen, wo sie an der Grenze zwischen Bosnien und Kroatien eine versteckte Kamera aufgestellt hatten. Insgesamt hatten wir da zur Verfügung 132 Videos und sie haben uns die GPS Koordinaten gegeben, genau wo diese Kamera stand. Und da sind wir dann auch hingefahren und haben uns das angeguckt, haben geschaut, ist das plausibel, was die erzählen? Ist dieses Setting tatsächlich logisch für sowas wie Pushbacks und illegale Zurückweisungen? Und unser Team, das vor Ort war, hat es tatsächlich bestätigen können. Also das Material war authentisch und auch die Situation, die wir da vorgefunden haben, sprach dafür, dass dort Menschen über die Grenze geführt werden.
Das kroatische Innenministerium bestreitet all diese Vorwürfe vehement. Gibt es da eine aktuelle Stellungnahme?
Ja, das kroatische Innenministerium sagt schon seit Monaten, dass sich die kroatische Polizei an Recht und Gesetz hält. Und dabei ist das Innenministerium auch geblieben. Sie haben jetzt gestern auf diese konkreten Videos reagiert, haben gesagt, wir haben uns das genau angeguckt, wir haben die Handlungen der Polizei überprüft und wir stellen fest, das hat dort so stattgefunden. Aber das waren keine Abschiebungen, die dann tatsächlich in diesem Fall illegal wären, sondern es waren Einreiseverweigerungen. Das ist ein Unterschied. Einreiseverweigerungen sind geregelt geregelt im Schengener Vertrag. Und da heißt es, dass Menschen, die eben keine Grundlage haben, einzureisen, direkt an der Grenze abgewiesen werden dürfen. Und das war das, was das kroatische Innenministerium gestern gesagt hat.
Jetzt hast du uns erklärt, dass das kroatische Innenministerium eben sagt, nee, hier handelt es sich um Einreiseverweigerungsmaßnahmen und nicht um illegale Abschiebung. Inwieweit wird denn da trotzdem internationales Recht gebrochen? Weil ich meine, da steht ja Aussage gegen Vorwurf momentan.
Das ist so, also es ist etwas schwierig jetzt für uns, weil diese Einreiseverweigerungen sind tatsächlich legal. Es gibt aber einige Voraussetzungen dafür, dass sie legal sind. Zum Beispiel müssten alle diese Menschen gesagt haben, also ich will kein Asyl beantragen und ich will keinen internationalen Schutz beantragen, weil in diesen Fällen sind die Staaten verpflichtet, diese Menschen erstmal aufzunehmen und das zu prüfen. Das ist ein Punkt. Dann gibt es etliche formale Kriterien, die da noch erfüllt werden müssen. Und es ist theoretisch möglich, dass die kroatischen Behörden das irgendwo im Wald erledigen und formal korrekt erledigen. Es ist aber nicht besonders wahrscheinlich. Machbar wäre das schon. Das ist der Punkt. Es gibt den internationalen Grundsatz der Nichtzurückweisung, der versteckt sich in vielen internationalen Verträgen, wie zum Beispiel der Genfer Flüchtlingskonvention, der Europäischen Menschenrechtserklärung. Und das bedeutet, dass jeder, der für sich in Anspruch nimmt, Asyl beantragen zu wollen oder sagt, ich bin Flüchtling, das Recht darauf hat, dass das individuell geprüft wird und dass er nicht automatisch zurückgeschickt wird.
Jetzt hast du die sogenannte Balkanroute schon genannt. Jetzt muss man da auch festhalten, dass Kroatien eigentlich nicht klassisch da drauf liegt. Welche Rolle spielt also dieses Land für Menschen auf der Flucht?
Ja, im Moment ist es ein Transitland. Wir haben vor allem in Bosnien-Herzegowina, das heißt, das ist das Nachbarland Richtung Osten, eine Situation, die wir 2015, 2016 nicht hatten. Bosnien und Herzegowina lag völlig abseits der sogenannten Balkanroute. Die ging ja eher so über Serbien und dann Kroatien oder Ungarn. Da gibt es jetzt Grenzzäune, verstärkten Einsatz von Militär und Polizei. Also dieser Weg ist dicht und der hat sich jetzt verlagert in Richtung Bosnien-Herzegowina. Eine Zahl dazu. 2017 sind in Bosnien-Herzegowina insgesamt in dem gesamten Jahr etwa 800 sogenannte illegale Migranten registriert worden. 2018 waren es 22.000 bis Ende November. Also da hat sich viel getan. Man muss das natürlich auch so ein bisschen einordnen. 22.000 klingt sehr viel, das sind auch viele Menschen, aber 2015, 2016, als die Balkanroute so richtig aktiv war, hatten wir einzelne Wochenenden, an denen 22.000 Menschen über Grenzen gegangen sind.
Kroatien hat zu Bosnien und Herzegowina eine fast 1.000 Kilometer lange Grenze, das ist eine EU-Außengrenze und deshalb wird dort besonders streng kontrolliert. Laut ARD-Team Südosteuropa soll es dort illegale Abschiebungen gegeben haben. Die kroatische Regierung sagt, da passiert nichts Illegales. Erklärt hat uns das alles unser Korrespondent Zdenko Vedarica.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Montag. Wir spulen mal zurück. Sie geht freitags nämlich nicht in die Schule. Sie geht immer freitags demonstrieren gegen den Klimawandel für eine bessere Zukunft. Die 15-jährige Greta Thunberg aus Schweden letzte Woche auf dem Klimagipfel. Da hat sie gesprochen als Klimaaktivistin, ja, und in erster Linie als Kind.
But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet.
Es ist mir egal, ob ich beliebt bin. Ich will einen Planeten, auf dem wir leben. Und uns geht die Zeit aus. Das hat sie da gesagt in Katowice in Polen. Das Video wie ihre Rede sind sehr, sehr beeindruckend und für euch zu sehen auf unserer Facebook-Seite. Ja, die Klimakonferenz ist zu Ende. Das Ergebnis ist ein Regelbuch für den Klimaschutz. Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion war für uns vor Ort. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte wissen, ja, mit welchem Gefühl denn er jetzt abgereist ist.
Ich bin eigentlich erleichtert, denn dieses Regelbuch, das ist nach allgemeiner Einschätzung ziemlich gut. Und in einem Punkt, auf den wir ja später noch zu sprechen kommen, wurde die Entscheidung vertagt, sodass man da eine schlechte Entscheidung vermieden hat. Mhm. Und das ist das, was der Gipfel auch bringen konnte. Man hat noch einen Aufruf verfasst, das Klima stärker zu schützen, sich auf den Sonderbericht des Weltklimarats zu stützen und die Ziele zu erhöhen. Der ist ziemlich lau ausgefallen. Das ist auch ein Negativposten bei diesem Gipfel, aber an diesem Regelbuch hat man jetzt nach dem Pariser Abkommen 3 Jahre lang gearbeitet und da so detaillierte Sachen festzulegen, das zeigt, dass der Klimaschutz vielen Staaten am Herzen liegt, dass auch die Weltgemeinschaft in irgendeiner Weise trotz allem Nationalismus noch funktioniert und der Gipfel hat auch deshalb geliefert, für mich ganz gut, weil mehr kann man von so einer Veranstaltung auch nicht erwarten. Das Klimaschützen, das muss man schon zu Hause machen.
Absolut. Dann lass uns mal ins Detail gehen. Alle Staaten sind jetzt also in der Rechenschaftspflicht, müssen detailliert Bilanzen vorlegen. Heißt im Umkehrschluss auch, das Land, das sich nicht dran hält, wird sanktioniert.
Es gibt Möglichkeiten zu Sanktionen, die sind aber ziemlich schwach. Also das Äußerste ist, dass man an internationalem CO2-Handel nicht mehr teilnehmen kann, wenn man gegen alles Mögliche verstößt. Das ist aber die äußerste denkbare Sanktion. Bei den Klimagipfeln gilt dann das Prinzip Name and Shame. Das heißt, jeder muss Rechenschaft ablegen. Man stellt seine Klimabilanz vor. Die Regeln sind da jetzt hilfreich, dass man nicht mehr drum herum reden kann, sondern dass man konkrete Fragen auch nach Zahlen beantworten muss. Und man möchte nicht schlecht dastehen. Die Weltgemeinschaft ist keine Weltregierung. Sie hat keine stärkeren Sanktionen zur Verfügung und das ist das Äußerste, was klappt. Und man hofft, dass es den Staaten dann peinlich genug ist, dass sie ihre Ziele dann auch tatsächlich
einhalten. Du sagst, wenn man geschämt wird, sozusagen, könnte der Druck so hoch sein, dass sich dann doch was bewegt bei den Ländern.
Ja, das als Motiv reicht nicht aus, aber das ist das Äußerste, was so eine Veranstaltung an Hilfestellung, sagen wir mal, geben kann. Finanzzahlungen, alles sowas, das ist etwas, was im internationalen Klimaschutz bisher nicht durchgesetzt worden ist und nicht durchsetzbar ist. Man war ja nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten auch froh, dass der ganze Laden nicht komplett auseinandergeflogen ist.
Absolut. Deutschland, kommen wir zurück zu uns, hatte ja auch mal das Ziel, bis 2020 40% weniger CO2-Ausstoß zu haben. Das Ziel verfehlt man meilenweit. Jetzt hat man es nochmal korrigiert.
Ja, jetzt hat man das Ziel, bis 2030 55% einzusparen und das Ziel 40% so schnell wie möglich zu erreichen. Und es wird jetzt darauf ankommen, wie man das umsetzt. Man hat das Ziel bis 2020 ja deshalb verfehlt, weil man 10 Jahre lang nichts dafür getan hat. Und jetzt hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze auch in Katowice nochmal angekündigt, dass es nächstes Jahr ein Klimaschutzgesetz gibt, das konkrete Vorgaben macht für alle Sektoren, sprich die Elektrizitätswirtschaft muss so und so viel einsparen, der Verkehrsbereich muss so und so viel einsparen, die Landwirtschaft so und so viel, die Wohngebäude so und so viel. Das sind die 4 größten Bereiche. Da bin ich gespannt, was kommt. Und Deutschland wird sich auch da, wie auch ganz Europa und eigentlich die ganze Welt, auf Nachbesserungen einstellen. Denn die Summe der Klimaschutzziele, die sich die Welt bis jetzt gestellt hat, reicht noch bei weitem nicht aus, um die Temperaturerhöhung unter 2 Grad zu halten. 1,5 Grad ist das neue Ziel aus gutem Grund, was der IPCC vorgibt. Da reicht es schon mal gar nicht für aus. Das heißt, wenn man dieses Ziel dann endlich beschlossen hat, da muss man sich schon an das nächste machen.
Trotzdem gibt es Streit, ganz aktuell auch beim Klima, nämlich beim Thema Emissionen. Du hast es am Anfang schon angedeutet. Was ist da das große Problem?
Es geht da nicht um den europäischen Emissionshandel zwischen Unternehmen, sondern um die Möglichkeit, Emissionen im Ausland sich anrechnen zu lassen oder die Vermeidung von Emissionen im Ausland sich anrechnen zu lassen auf die eigene Bilanz. Das heißt, meinetwegen, Deutschland schafft im Verkehrssektor nicht ganz, was es geschafft hat und finanziert damit den Erhalt des Urwaldes im Kongo zum Beispiel.
Das ist ja ein bisschen Greenwashing dann wieder, oder?
Ja gut, ich meine, wo das CO2 eingespart wird, ist im Grunde genommen egal. Und wenn mit Geld von uns woanders mehr erreicht wird, dann spricht auch was dafür, das zu machen. Nur ehrlich muss es sein. Und Brasilien hat verlangt, dass diese Einsparungen sich dann sowohl die Entwicklungsländer, wo das Projekt durchgeführt wird, als auch das Industrieland, wo es finanziert wird, sich anrechnen lassen können. Und das ist eine Doppelzählung, die die anderen nicht hinnehmen wollten. Und dadurch wird es dann in der Tat zum Greenwashing. Und da bin ich sehr froh, dass der Klimagipfel das abgelehnt hat. Man hat das Thema auf nächstes Jahr vertagt. Es gibt in Brasilien im nächsten Jahr noch eine sehr konservative bis rechtsradikale Regierung. Aber Brasilien hat viele solche Projekte in der Pipeline und bis dahin können sie damit überhaupt nichts anfangen. Das ist ein gewisser Druck, dass er dann vielleicht sich doch auf eine realistische Zählung einlassen.
Sagt Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Sein Fazit zu diesem Klimagipfel, zu der Klimakonferenz in Katowice, Polen, fällt also positiv aus. Das nächste Mal treffen und übers Klima reden will man übrigens in Chile. Entweder im Dezember 2019 oder im Januar, Jahr drauf, je nachdem, wie gut sich die Staaten an dieses Regelbuch halten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Putin mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd. Putin mit nacktem Oberkörper beim Angeln. Alter Hut, solche Bilder kennen wir schon lange vom russischen Präsidenten. Der inszeniert sich ja gerne mal so stark als der starke Mann. Da gibt's noch mehr von in dem neuen Kalender, nämlich dem Wladimir Putin Kalender 2019. Und dieser Kalender ist ausgerechnet, Achtung, in Japan gerade besonders erfolgreich. Johannes Döbbelt aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichten, aus unserer Redaktion, ja, hat diese Nachricht für uns angeschaut. Lass uns gleich über den Erfolg sprechen. Wichtiger ist, was gibt's da noch zu sehen in diesem Kalender?
Ja, Putin mit nacktem Oberkörper ist natürlich auch wieder dabei. Ne? Das sieht man ihn da beim Eisbaden in so einem zugefrorenen See. Und auch sonst zeigt er sich gern sportlich. Es gibt Putin in Funktionsklamotten beim Fahrradfahren, Putin in Fitnesskleidung beim Krafttraining, Putin beim Eishockeyspielen, so richtig mit dem kompletten Eishockeyanzug. Aber er zeigt sich auch eher so von seiner zärtlichen Seite. Mhm. Auf einem Bild hält er so einen wirklich sehr süßen kleinen Hundewelpen auf dem Arm.
Wahrscheinlich dann in den Monaten Dezember, wo man so ein bisschen besinnlicher ist.
Das kann sein, ja.
Wie erfolgreich ist dieser Kalender aktuell in Japan?
Also es gibt da so eine Handelskette, die exklusiven Verkaufsrechte in Japan hat an diesem Kalender. Und die Kette sagt, der Kalender verkauft sich gerade besser als alle anderen Kalender, die im Angebot haben. Also auch besser als Kalender von so japanischen Promis, zum Beispiel als die von einem bekannten japanischen Schauspieler oder von einer japanischen Eiskunstläuferin. Die sind nur auf Platz 2 und 3, Putin auf Platz 1. Warum das jetzt so ist, weiß man allerdings nicht so genau. Die japanische Webseite Sora News 24, die spekuliert, dass dieser Putin-Kalender in Japan so eine Art Kultstatus genießt, dann aber eben eher was Lustiges, ne, so als Scherzartikel. Andererseits gäbe es aber auch viele Japaner, schreibt die Webseite, die tatsächlich an der eher privaten Seite des russischen Präsidenten interessiert seien.
Wir halten fest, Putin sells. Der Putin-Kalender 2019 verkauft sich gerade in Japan besonders gut, sagt zumindest die Handelskette, die diesen exklusiven Verkauf, die Rechte daran hat für diesen Kalender.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.